Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit Caroline und Nicolas Höfler. Er ist Fußballprofi beim SC Freiburg. Sie ist Lehrerin. Beide haben zusammen 4 Kinder. Heute Vormittag sind Sie unsere Gäste. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir müssen 3 Sachen kurz vorneweg klären. Erstens, wir zeichnen auf, und zwar am letzten Tag im August. Zweitens, wir haben relativ spontan beschlossen, dass wir uns duzen. Und drittens, das ist sozusagen der kleine Wermutstropfen, wir sehen uns nicht, weil ihr seid zugeschaltet aus einem SWR-Studio in Freiburg. Das hängt damit zusammen, Caroline, dass es da 4 Kinder gibt, die man, glaube ich, nicht über einen längeren Zeitraum allein lassen kann.
Nein, das war jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil es fällt aktuell noch in die Kindergartenferien. Und darum war das für uns natürlich super, dass wir aus Freiburg eingeschaltet werden können und nicht die weite Reise mit 4 Kindern nach Stuttgart machen müssen.
Klar. Wo habt ihr die Kinder jetzt aktuell, wenn wir aufzeichnen?
Babysitterin.
Okay,
ist kurz
zu Hause.
Gekommen. Ja, zu Hause.
Ansonsten kümmert sich wer in welcher Situation und mit welchen Vorlieben um die Kinder?
Das teilt sich natürlich immer auf. Während der Trainingszeit ist meine Frau zu Hause, wenn sie nicht gerade arbeitet, und passt auf die Kinder auf. Und ja, wenn sie in der Arbeit ist und ich gerade trainingsfrei habe, habe ich natürlich die Kinder und versuche dann auch was zu unternehmen, damit sie auch glücklich sind.
Wer ist der oder wer ist diejenige, die mehr Geduld aufbringt?
Ich würde sagen, auf jeden Fall situativ. Also ich mache ja immer die Nächte. Da würde ich sagen, hat er überhaupt keine Geduld. Tagsüber hat definitiv der Chico viel mehr Geduld als ich.
Also Chico ist der Spitzname von Niklas. Wo kommt der eigentlich her? Wer hat dir den eigentlich verpasst?
Ja, den habe ich schon seit, glaube ich, über 20 Jahren. Das ist entstanden, als ich früher meine Mutter, meine Tante geärgert habe.
Aha.
Dann wollten sie mich auch ärgern, haben mich Chicolas genannt.
Okay.
Und aus Chicolas ist dann Chico hängen geblieben, ja. Und den trage ich eigentlich schon so gut wie mein ganzes Leben mit und bin eigentlich ganz glücklich drüber.
Eure 4 Kinder sind 6, 4 und 2x2 Jahre alt. 2x2, weil Zwillinge. Wie turbulent sind die Tage und wie turbulent sind die Nächte?
Also jetzt in den Kindergartenferien haben wir wieder festgestellt, es ist sehr turbulent. Im normalen Alltag nutzen wir natürlich auch Kinderbetreuung in Form von Kindergarten. Die Älteste kommt jetzt auch in die Schule.
Aha.
Und dann hält sich das Ganze natürlich in Grenzen. Ja, dann kommen die oft auch schon gut ausgelastet wieder vom Kindergarten nach Hause. Aber jetzt eben so mehrere Wochen am Stück oder die Corona-Zeit, da war einiges los bei uns.
Also wir hatten kürzlich Matthias Hahn zu Gast. Das ist ein Spitzenkoch, der jetzt nach München gegangen ist, um das Tantris zu übernehmen. Der hat 3 Monate Lockdown in Paris erlebt mit seiner Frau, mit seinen beiden kleinen Kindern und hat gesagt, das sei schon die nachhaltigste Erfahrung seines Lebens gewesen, vor allem, weil die durften ja auch gar nicht raus. Die mussten ja in der Wohnung bleiben. Wie habt ihr es erlebt?
Wir waren froh, dass wir kein Verbot hatten, nach draußen zu gehen, weil ich glaube, das wäre schon eine extreme Belastung gewesen für uns als Eltern, aber auch für die Kinder.
Mhm.
Von dem her konnten wir unseren Garten nutzen, wir konnten aber auch Radtouren oder Wanderungen im Wald machen. Das haben wir natürlich auch genutzt und das war auf jeden Fall auch die ersten Wochen war das schön und haben einfach neue Sachen noch erlebt mit den Kindern. Aber nach 3, 4 Wochen war es dann doch auch so, dass sich vieles wiederholt hat und die Langeweile wieder so ein bisschen eingekehrt ist, vor allem auch bei den Kindern.
Unsere beiden Gäste heute Vormittag in SWR 1 Leute sind Nicolas und Caroline Höfler. Er ist Profi beim SC Freiburg, bei diesem Verein schon sehr, sehr lange. Ich glaube, wenn man alles zusammenrechnet, kommt man auf 15 Jahre. Kommt das hin?
Ja, fast. Ich bin 2005 gekommen, ich hatte aber noch mal 2 Jahre von 2011 bis 2013, wo ich ausgeliehen war in die zweite Liga nach Erzgebirge Aue. Bis auf diese 2 Jahre war ich konstant in Freiburg beim SC.
Wie hast du diesen Lockdown Mitte März erlebt?
Ja, wir wussten nicht, was genau passiert, wie die Zukunft oder die nahe Zukunft aussieht. Es war natürlich aufregend und gleichzeitig auch, man hat sich so ein bisschen hilflos in diese Situation auch gefühlt. Aber ich glaube, wir haben die Zeit positiv genutzt auch und waren dann auch froh, als wieder alles so ein bisschen gelockert wurde.
Also die Situation war ja die Mitte März, sozusagen mitten in der Rückrunde, ein Spielbetrieb, der abrupt unterbrochen war. Ich glaube sogar auch mit der Folge, dass es relativ zügig auch kein Training mehr gegeben hat, oder?
Ja, genau. Ich glaube, direkt mit dem Lockdown war dann auch Trainingsstopp bei uns, also Mannschaftstrainingsstopp. Und dann ging es los zu Hause, einen Trainingsplan zu absolvieren, sich selber daheim fit zu halten. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie lange es ging, aber ich glaube, es waren mindestens 3 Wochen, wo wir dann wirklich individuell zu Hause trainieren mussten. Und das war zu der Zeit natürlich eine totale Umstellung, weil wir eigentlich mitten in der Saison waren. Und ja, wir waren dann froh, alle, als dann dieses Trainingsverbot wieder aufgehoben wurde, dass wir so langsam wieder mit dem Mannschaftstraining starten konnten, beziehungsweise mit dem Kleingruppentraining.
Dieses Zuhause-Trainieren, beziehungsweise sich zu Hause fit halten, hat das zusätzlich Motivation gekostet, dass man sich irgendwie für was aufraffen musste, dessen Sinn einem sich erstmal nicht erschlossen hat?
Ich war irgendwie doch, obwohl es zwischenzeitlich irgendwie nicht klar war, wie es weitergeht, war ich doch der festen Überzeugung, dass wir es oder dass die Bundesliga schafft, wieder einen Spielbetrieb aufzunehmen. Und deswegen habe ich schon so dieses Ziel vor Augen gesehen. Und dann fiel es mir auch nicht ganz so schwer, täglich mein Programm zu absolvieren.
So ist es dann schließlich auch gekommen. Der Spielbetrieb ist wieder aufgenommen worden. Wie fällt mit den Spielen, die dann passiert sind, deine Saisonbilanz aus?
Nach diesem Restart kann man vor allem von uns die Saison eigentlich nur durchweg positiv sehen. Wir haben eigentlich fast dort weitergemacht, wo wir dann auch aufgehört haben. Und man hat gemerkt oder auch gesehen, dass wir diese spielfreie Zeit intensiv genutzt haben. Wir waren fit, wir waren eigentlich fast wieder auf dem Punkt da und haben insgesamt von uns, also ich glaube auch die ganze Bundesliga, sehr viele interessante Spiele gesehen. Und ich glaube, wir haben den Zuschauern auch am Fernseher vieles geboten. Und ich glaube, es waren alle froh, wir Spieler, aber auch die Zuschauer zu Hause, dass es wieder weiterging.
Also was das Niveau angeht, von den Sachen, die ich gesehen habe, würde ich dem zustimmen. Ich fand es auch überraschend, wie man sowas ohne Zuschauer dann auch hinkriegt. Wie lange hat es bei dir persönlich gebraucht, bis du dich an einen Wettkampf ohne Zuschauer gewöhnt hast?
Gewöhnt ist relativ. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon dran gewöhnt habe, aber man muss sich natürlich damit ein Stück weit arrangieren, weil es geht trotzdem um relativ viel. Es geht um Punkte, es geht nachher um Geld und es geht dann um Abstieg oder Klassenerhalt, internationale Plätze. Und das ist dann auch Motivation genug für alle Jungs, ob in Freiburg oder in anderen Vereinen, dann ans Maximum zu gehen und den Gegner, der mit denselben Problemen in Anführungsstrichen zu kämpfen hat, auch niederzukämpfen.
Caroline, du bist Lehrerin, hast dein Referendariat, glaube ich, auch in Freiburg gemacht?
Ja, ganz genau, an der gleichen Schule, an der ich eigentlich mittlerweile immer noch unterrichte, seit schon ungefähr 10 Jahren.
Hast dann deine Masterarbeit beim SC Freiburg geschrieben und bist auf einen Menschen gestoßen, der aktuell neben dir sitzt?
Ja, so in etwa kann man das zusammenfassen.
Das war vermutlich die unromantischste Variante dessen, was passiert ist, oder?
Ja, also wir haben uns definitiv, oder wir sind uns das erste Mal begegnet in der Freiburger Fußballschule, aber kennengelernt und auch lieben gelernt haben wir uns natürlich außerhalb der Fußballschule, auch dann einige Zeit später, als der Chico schon ausgezogen ist.
Ihr seid insofern ja das etwas andere Fußballer-Ehepaar, weil wenn man jetzt guckt, wer Kinder hat, da findet man kaum jemand mit 4 Kindern. War das von Anfang an euer Plan, einfach eine Familie mit ganz vielen Kindern zu haben? Hat sich's ergeben?
Also ich glaube, der Plan meines Mannes war wahrscheinlich einfach nur, dass er ein Fußballprofi in der deutschen Bundesliga wird. Ich hatte natürlich da schon ganz andere Pläne. Ich wollte immer eine sehr große Familie. Wegen mir dürfen es auch gerne noch ein paar mehr werden. Und da habe ich ihn dann Stück für Stück davon überzeugt und war froh, dass er da auch so mitgezogen hat. Und ich denke, dass er genauso wie ich einfach sehr glücklich darüber ist, dass wir 4 gesunde Kinder haben und wie das alles gekommen ist. Wir sind sehr zufrieden.
Ihr seid natürlich insofern auch ein Stück weit privilegiert, weil man als Fußballprofi deutlich mehr Geld verdient als der Durchschnitt. Wie schafft ihr es, sozusagen geerdet zu bleiben?
Natürlich sind wir auch ein Stück weit so aufgewachsen zu Hause, von klein auf. Wurden uns die richtigen Werte mitgegeben und das versuchen wir jetzt natürlich auch unseren Kindern mitzugeben. Und die Kinder an sich allein schaffen es auch, dass wir nicht in dieser, wie ganz gern viele sagen, dieser Fußballblase mitschwimmen, ja, sondern dass wir einfach unser eigenes Leben abseits vom Fußball auch leben und Freunde außerhalb des Fußballs haben, was uns auch ein Stück weit die Normalität des Lebens aufzeigt.
Erleichtert, Caroline, euch der Standort Freiburg auch diese Geschichte normal zu bleiben?
Ja, ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall. Allerdings muss ich natürlich auch zugeben, dass ich keinerlei Vergleichsmöglichkeiten habe. Er hat nie irgendwo anders gespielt, außer damals die 2 Jahre im Erzgebirge Aue, wo ich nicht mitgegangen bin, sondern hier in Freiburg geblieben bin. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man sich die anderen Familien, Fußballerfamilien anschaut, ich denke, im Großen und Ganzen sind hier alle sehr geerdet. Und das ist auch das, was hier in Freiburg erwünscht ist. Und das finde ich auch ganz angenehm und schön.
Freiburg ist ja ein Verein, der immer großen Wert gelegt hat auf Mitmenschlichkeit, auf Solidarität. Nicolas, wenn du jetzt mal deine Mannschaft dir anguckst und die Frage beantworten müsstest, ob es da tatsächlich Freundschaften gibt innerhalb dieser Mannschaft, was würde dir da einfallen?
Das kann man so unterschreiben, dass es bei uns auf jeden Fall Freundschaften gibt und das ein großer Pluspunkt auf jeden Fall für den Standort Freiburg oder SC Freiburg ist.
Was würde euer Trainer sagen, wenn einer von euch ein vergoldetes Steak ins Netz stellt?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass er es wahrscheinlich nicht so gern sehen würde, weil es auch dann nicht ganz so für Freiburg steht. Aber ja.
Das ist die vorsichtigste aller möglichen Antworten.
Ja,
Caroline, was würde Streich sagen? Was denkst du?
Ich denke auch nicht, dass er das gut finden würde, weil er würde das auch nicht machen. Ich könnte mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, wem das jetzt hier in Freiburg einfallen würde.
Unser Gast heute Vormittag in SWR1, Leute, ist Niklas Höfler, der nicht allein uns zugeschaltet ist aus dem Freiburger SWR-Studio, sondern seine Frau ist mit dabei, Caroline, die etwas andere Fußballerverbindung. Sie ist Lehrerin, sie haben zusammen 4 Kinder, die inzwischen, Niklas, wie fußballaffin sind?
Schon sehr. Die haben alle immer das aktuelle Trikot der Saison und sind natürlich auch bei jedem Heimspiel vor der Corona-Zeit dabei gewesen. Und ja, sie leben und fiebern da extrem mit.
Aha.
Und vor allem unser Mittlerer, der Junge, der ist jetzt 4, der Lias. Und ja, der ist auch den ganzen Tag am Kicken und der kennt fast jeden Spieler aus der Mannschaft. Ja.
Okay.
Und allgemein würde ich sagen, die lieben einfach den Fußball.
Wen hat er als Vorbild, außer seinem Vater?
Ja, das ändert sich immer mal wieder. Das ist, der Nils Petersen ist natürlich immer aktuell, wenn wir auch gut befreundet sind mit dem Nils.
Ja.
Mal so, mal so. Also der legt sich da nicht zwingend auf einen Spieler fest.
Findet er auch Spieler anderer Vereine gut?
Ja, schon. Also er lernt immer mehr Spieler kennen aus anderen Vereinen, gerade auch von Bayern München. Oder er hat viele andere Trikots auch aus dem Ausland. Da kennt er natürlich jetzt auch Messi und Ronaldo. Also Sein Portfolio an Fußballern wächst immer mehr.
Caroline, wie ist es, wenn dein Mann und der SC Freiburg ein Spiel verloren haben? Wie geht's dann den Kindern?
Ich denke, die Kinder, die nehmen das dann noch nicht so richtig wahr. Für die ist das dann doch mehr das Event an und für sich. Heimspiel, wir dürfen mit ins Stadion oder selbst Auswärtsspiel. Wir schauen uns das Spiel im Fernseher an. Aber natürlich ist es dann schon so, dass mein Mann oft die Fußballer-Emotion, sei es dann die Freude über den Sieg oder auch den Frust über die Niederlage mit nach Hause bringt. Und ich finde, dass, oder ich gehe davon aus, dass die Kinder das dann schon auch ein bisschen mitbekommen und ja, da dann gegebenenfalls sich mitfreuen oder auch einfach auch mal sagen, oh Mann, schade, blöd war's.
Wobei, Nicolas, ich mir fast vorstellen kann, dass wenn man dann Kinder hat und nach Hause kommt, dass sich das dann auch irgendwie schneller wieder gibt mit der Frustration beispielsweise, weil man ein Spiel blöd verloren hat.
Ja, definitiv. Das hat sich die letzten Jahre natürlich auch stark verändert. Wenn ich mich dann zurückerinnere, wie es vor 4, 5 Jahren war nach Niederlagen, da hatte ich eine schöne Krawatte mit heimgebracht und das hat meine Frau dann auch gemerkt. Und inzwischen, die Kinder zeigen einem auf, dass es dann nach dem Fußball doch noch was anderes gibt und dass so ein verlorenes Spiel auch schnell wieder vergessen werden kann und es einfach andere schöne Dinge gibt, worüber man sich freuen kann. Und deswegen ist dieser Frust auch relativ schnell auch wieder vergessen.
Es gibt Spieler und Trainer, die nach Spielen nicht schlafen können. Wie ist es bei dir?
Ja, es kommt immer drauf an, wann das Spiel ist, ob es ein Mittags- oder ein Abendspiel ist. Aber es gibt natürlich schon auch Spiele, die mir ein bisschen im Kopf hängen bleiben, vor allem, wenn ich dann im Bett liege und nochmal ein paar Szenen durchgehe. dann ist schon auch so, dass da hin und wieder mal eine Nacht dabei ist, wo es mir schwerfällt einzuschlafen.
Bist du einer, der, wenn er einen Fehler gemacht hat, vielleicht sogar einen entscheidenden Fehler gemacht hat, das 500 Mal hin und her dreht, warum es passiert ist? Oder bist du jemand, der sagt, es ist passiert, blöd war's und ich versuche das nächste Mal besser zu machen?
Also ich habe mich früher schon extrem verkopft nach solchen Aktionen und bin alles 10-mal durchgegangen und habe gedacht, oh Mist, Kacke. Inzwischen ist schon so, dass ich die Szene nochmal analysiere, für mich durchgehe, was ich hätte anders machen können und dann ist aber auch okay für mich, weil Fehler passieren. Das Wichtige ist nur, dass man dann auch seinen Fehlern lernt und deswegen sehe ich das immer so ein Stück weit auch positiv als Lerneffekt.
Die Kampagne gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, eine Kampagne, an der ihr beide euch beteiligt. Caroline, warum dieses Engagement?
Also uns bewegt dieses Thema sehr. Wir haben uns viele Jahre lang jetzt immer in Form von Geldspenden bei zahlreichen Organisationen betätigt und haben einfach unseren monatlichen, jährlichen Beitrag geleistet. Und dann haben wir hier mit dem Verein Wir helfen Kinder und dem Verein Wendepunkt, beide hier ansässig in Freiburg, zusammen herausgearbeitet, dass wir in die Kampagne Stopp, niemand darf dich anfassen, wenn du es nicht willst, einsteigen möchten.
Chico, also dein Mann, Nicolas, spielt insofern eine wichtige Rolle, als er auf diesen Plakaten zu sehen ist?
Ja, da haben wir natürlich auf jeden Fall entschieden, dass er auf den Plakaten sein wird, im Fußballtrikot, weil das natürlich nochmal um einiges mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie wenn ich mich dort abbilden lasse.
Nicolas, wie hat dein Verein, wie hat der Trainer, wie haben auch Mitspieler reagiert, als klar war, da gibt's diese Kampagne und du bist ein Kopf und ein Gesicht dieser Kampagne als Fußballprofi des SC Freiburg?
Ja, dem ist natürlich alle positiv aufgefasst, weil sie auch natürlich die Wichtigkeit sehen, solche Projekte zu unterstützen, auch diese Themen, wo ganz gerne auch verschwiegen werden, publik zu machen, auch eben dazustehen, zu sagen, halt, niemand darf dich anfassen, wenn du es nicht willst und dann auch betroffene Kinder Hilfe anzubieten oder die Unterstützung anzubieten, damit sie sich auch Hilfe holen können.
Wie ist es bei euren Kindern, Caroline? Also die Älteste ist 6 Jahre alt. Ja. Was sagt man einer 6-Jährigen, dass ein Bewusstsein geschärft wird auf der einen Seite, aber keine Angst verbreitet wird?
Man muss Kindern einfach schon ganz früh klar machen, es ist dein Körper. Du bist Chef über deinen Körper. Du darfst sagen, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und das hat jeder zu respektieren. Und damit meint man dann auch nicht nur die Fremden, die Bösen, die keiner kennt, sondern auch Menschen innerhalb der Familie, im Bekanntenkreis, Trainer, vielleicht auch Lehrer. Niemand darf die Grenze überschreiten, die du für dich setzt.
Also du musst als Kind gar nichts, nur weil irgendein Erwachsener dir etwas sagt. Kann
Ganz
man so
genau.
zusammenfassen?
Ja, man sagt dir, dass die Statistik dahin geht, dass auf jeden Fall über die Hälfte, sogar über 60% aller dieser Übergriffe leider im engeren Raum eines Kindes oder eines Jugendlichen stattfindet. Das macht die ganze Sache natürlich um einiges komplexer und schwieriger, weil dann oft eben auch eine Art von Beziehungstat vorliegt. Und ich habe von einer Fachfrau von Wendepunkt schon gehört, also das Kind mag oft den Täter, aber es mag nicht die Tat. Und wie soll es sich dann verhalten?
Antwort?
Im Endeffekt, also wollen wir jetzt natürlich mit der Kampagne darauf hinweisen, dass man sich Hilfe holen kann, auch ganz wichtig, das ist erstmal Hilfe in Form einer Beratung. Damit tut man dann auch dem Täter in erster Linie oder in erster Instanz nichts Schlimmes. Die Beratung unterliegt der Schweigepflicht, da wird auch keine Polizei hinzugezogen oder Sonstiges, sondern man möchte einfach das Opfer und vielleicht auch die Bezugsperson, die mit dem Opfer den Kontakt aufnimmt, erstmal dahingehend beraten, was kann man denn tun, wie kann man sich der Sache entziehen. Wo sollte man handeln? Das ist eigentlich ein guter erster Schritt. Danach kann das Opfer sich dann selbst immer noch überlegen, wie weit geht es jetzt?
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Die Gewalt gegen Kinder, auch die sexualisierte Gewalt gegen Kinder, gegen Jugendliche, über dieses Thema haben wir vorhin gesprochen mit Nicolas und mit Caroline Höfler. Er ist Profi beim SC Freiburg, sie ist Lehrerin. Gemeinsam haben sie 4 Kinder, was natürlich auch bedeutet, dieses Thema hat für sie eine gewisse Dringlichkeit. Caroline, du warst, glaube ich, auch schon bei verschiedenen Prozessen in Gerichtssälen, bei denen Männer vor Gericht standen, die sich an Kinder vergangen haben oder vergangen haben sollen. Welchen Eindruck hattest du da von den Menschen, denen du da begegnet bist?
Je mehr man sich natürlich mit der Thematik beschäftigt, je mehr zeigt sich da natürlich auch, dass es auch da wieder sehr unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Man sagt ja, es gibt zum einen die Pädophilen, die so eine sogenannte Kernpädophilie auch haben, also dass sie einfach die sexuelle Vorliebe auf Kinder einer bestimmten Altersgruppe haben. Und zum anderen gibt es einfach auch Gewalttäter. Die haben dann nicht unbedingt eine Vorliebe für Kinder, sondern einfach auch eine Vorliebe, Gewalt auszuüben einem anderen Menschen gegenüber. Und wenn man dann da Prozesse verfolgt und einen Täter vor sich hat, da muss man natürlich da ein bisschen unterscheiden. Mhm. Also eine Pädophilie, sage ich ganz ehrlich, das wünscht man einfach auch niemand. Man hat ja schon rausgefunden mittlerweile, dass es sich dabei ja auch nicht um irgendeine Erkrankung handelt. Das sucht sich auch niemand aus. Also es ist eine sexuelle Neigung, eine Prägung, die man mitbekommt, die man dann oft in der Pubertät feststellt. Und wie gesagt, ich wünsche das niemandem. Das ist eine Bürde, eine Last, die einem Menschen auferlegt wird. Es geht eben aber auch darum, wenn man das bekommt, also wenn man pädophil ist, dass man eben nicht zum Täter wird.
Und es gibt eben auch Menschen, die genau dieses schaffen. Und das ist ja eine ganz großartige Leistung, wenn man dauerhaft die eigenen Neigungen so weit unterdrücken kann, dass man eben nicht zum Täter wird.
Ganz genau, ja. Also ich weiß, dass es deutschlandweit auch Programme gibt, kein Täter werden. Allerdings ist es auch so, dass es das nur an vereinzelten Standorten gibt, in Berlin zum Beispiel. Mhm. Und der Weg ist dann doch relativ weit, wenn ein 16-Jähriger aus dem Süden merkt, oh je, bei mir läuft irgendwie was schief, dann wirklich den Weg bis nach Berlin oder eine andere Großstadt zu suchen und sich dort Hilfe zu holen.
Du hast, Caroline, glaube ich, auch einen Prozess beobachtet in Freiburg gegen einen ehemaligen Freiburger Fußballtrainer.
Ja.
Wie ist das ausgegangen?
Also letztendlich wurde er verurteilt. Ich finde auch, dass er gerecht verurteilt wurde für seine Taten, eventuell sogar je nachdem, wie die Therapie jetzt laufen wird, mit einer anschließenden Sicherheitsverwahrung.
Das heißt, er hat eine hohe Gefängnisstrafe bekommen.
Hoch ist natürlich immer relativ, ne? Je nachdem, aus welcher Sicht man das Ganze sieht. Aber man muss da natürlich dann auch immer dem Richter gegenüber fair bleiben. Der hat ja auch einen gesetzlichen Rahmen, den er da abrufen kann. Und ich denke, im Zuge dessen wurde der Täter auf jeden Fall bestraft oder angemessen bestraft.
Hast du den Eindruck, dass durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, vielleicht auch medial unterstützt, man da jetzt auch wirklich genauer hinguckt und da dieses alles keinesfalls mehr als Kavaliersdelikt durchgehen lässt?
Man schaut eigentlich trotzdem immer erst hin, wenn es dann doch zu spät ist. Oh mein Gott, und wie konnte man das nicht merken? Und es war doch direkt vor deiner Nase. Aber man muss eigentlich viel, viel früher hinschauen. Ich habe ebenfalls da von Fachleuten gehört, dass ein Kind teilweise bis zu 6, 7 erwachsene Personen ansprechen muss, wenn nicht noch mehr, bevor ihm geholfen wird.
Caroline, das klassische Spielerfrauen-Klischee besagt, erstens sehr blond, zweitens sehr viel Shishi.
Es ist definitiv ein Vorurteil, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt einfach diesen ganz kleinen Anteil an wunderschönen Blondinen oder auch brünetten Spielerfrauen, die sich dann halt auch noch mit Hilfe von Social Media oder auch einfach über andere Bekanntheit, dass sie schon Schauspielerinnen oder Models sind, derart in den Vordergrund katapultieren, dass es dann gleich so eine so einen Schatten über alle anderen wirft.
Das machst du nicht, was die sozialen Medien angeht.
Nein, also wir sind in den sozialen Medien vertreten, aber mehr so klein, aber fein mit Freunden und Bekannten. Diese große Social-Media-Welt, das ist nicht meins, auch nicht das meines Mannes. Und
die Frau von Thomas Müller hat mal vor 2 Jahren, glaube ich, gegen den damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac geätzt, weil der ihren Mann erst in der 70. Minute eingewechselt hat. Würdest du sowas auch machen?
Nee, das würde ich nicht machen. Vor allem jetzt nachträglich, wo man ja auch gesehen hat, was das dann für Wellen geschlagen hat. Ah. Niemals. Das wird sie sicherlich auch nicht mehr machen. Man muss natürlich aber auch sagen, da war natürlich auch viel aus der Emotion raus. Mhm. Da passiert natürlich auch mal schnell was Unüberlegtes. Ja. Meins wäre es jetzt nicht, aber ich würde da jetzt auch nicht viel zu viel reininterpretieren.
Jetzt hast du es natürlich einfacher, weil dein Mann ist Stammspieler, aber du kennst vielleicht auch Frauen von Spielern, die halt auch mal auf der Bank sitzen oder gar auf der Tribüne.
Ich meine, jeder Fußballer, jetzt mal von Geld abgesehen, das sind Sportler, die haben einen sportlichen Ehrgeiz, sonst wären sie nicht so weit gekommen, wie sie gekommen sind. Und eigentlich wollen sie doch alle immer nur spielen, spielen, spielen. Mhm. Und jeder, der da nicht zum Zuge kommt, der ist enttäuscht darüber, frustriert darüber. Und eigentlich ist das ja auch eine gute Eigenschaft, weil ein Spieler oder ein Sportler, der sagt, oh ja, ich bin auch zufrieden auf der Bank oder wenn ich nicht im Kader bin, Hauptsache ich bin dabei. Also da würde ja ein ganz großer sportlicher Ehrgeiz fehlen. Und dann nimmt man das natürlich mit nach Hause und dann steckt man die Familie, die Frau, die Eltern an. Also das ist alles sehr gut nachvollziehbar.
Nicolas, jetzt haben wir gehört, was Caroline erzählt hat über das Klischee mit den Spielerfrauen. Wie ist es mit dem Klischee, die Spieler betreffend, dass die halt in Watte gepackt sind, dass sie sehr jung eigentlich viel zu viel Geld verdienen und dass Statussymbole einen grotesken Stellenwert haben?
Pauschal kann man das nicht sagen, aber die Fälle gibt es natürlich definitiv auch in der Bundesliga und da sind sie einfach in einer Blase, wo es noch schwierig ist, wieder rauszukommen. Wenn sie irgendwie rauskommen, ist vielleicht ganz oft der Fall auch relativ tief, weil es dann irgendwie sportlich nicht weitergeht.
Hast du das Gefühl oder denkst du, Corona wird die Fußballbranche verändern?
Ja, ich glaube ein Stück weit vielleicht schon. Zum Teil natürlich ist es einfach der Lauf des Fußballs gewesen, weil immer mehr Geld reingekommen ist, konnte man auch immer mehr Geld quasi ausgeben. Aber ich bin überzeugt von, dass da die richtigen Leute am Werk sind und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen werden, wie es dann in der Zukunft im Fußball weitergehen wird.
Caroline und Nicolas Höfler, unsere beiden Gäste heute Vormittag in SWR 1. Leute, ein Ehepaar aus Freiburg mit 4 Kindern, er Fußballprofi beim SC Freiburg. Nicolas im Übrigen auch Stammspieler seit vielen Jahren. Wenn ich sagen würde, deine Stärken sind immer anspielbar, weil ballsicher, hohe Spielintelligenz. Und wenn ich sagen würde, Schwäche, er ist nicht wirklich torgefährlich.
Ja, ich glaube, das kann man insgesamt so zusammenfassen. Ja, ich versuche meine Stärken, so gut es geht, mit einzubringen, der Mannschaft zu helfen. Aber klar, was Torausbeute oder auch Torvorlagen angeht, habe ich extrem Nachholbedarf und kann auf jeden Fall da noch ein Stück weit draufpacken.
Deine Spielposition, der klassische Sechser vor der Abwehr?
Kann man so sagen. Ja, wir spielen doch meistens mit einer Doppelsechs. Mhm. Und dann interpretiere ich doch die Position einen Tick defensiver als mein Partner und bin dann auch so ein bisschen für den Spielaufbau zuständig.
Wie siehst du euch aufgestellt für die kommende Saison? Ich muss es nochmal sagen, wir zeichnen am letzten Augusttag auf und wissen jetzt nicht, was in den ganzen Tagen des Septembers noch passiert ist. Aber klar ist, es gibt schon ein paar richtig heftige Abgänge, ne?
Ja, Stand jetzt haben wir relativ viele Abgänge, auch hochkarätige Abgänge.
Torwart?
Genau, Alex Schwolo, wobei ich glaube, diese Position haben wir ganz ordentlich wieder oder gut wieder besetzt mit unserem letztjährigen Nummer 2, Marc Flecken.
Der auch mal eine Zeit lang die Nummer 1 war und super gehalten hat.
Genau, ja, als Alex verletzt war, hatte Flecki dann, ist eingesprungen, glaube ich, für 10 Spiele und hat es auch überragend gemacht. Deswegen glaube ich oder bin ich mir sicher, dass wir da gut aufgestellt sind wieder für die neue Saison. Mhm. Aber natürlich haben wir dann mit Robin Koch, mit Luca Waldschmidt, beides deutsche Nationalspieler. Mhm. Mike Franz, unser Kapitän der letzten Saison oder der letzten Jahre, haben wir qualitativ richtig schwere Abgänge. Mhm. Aber so wie ich unsere Verantwortlichen kenne, sind sie im Hintergrund schon am Machen und werden diese Position auch wieder so gut besetzen, dass wir da im besten Fall qualitativ nochmal einen Schritt machen können und auf jeden Fall gut aufgestellt sind für die neue Saison.
Dein Freund Nils Petersen bleibt? Schon mal wichtig?
Ja, ich gehe fest davon aus, dass er bleibt und dass er wieder eine extrem wichtige Rolle für uns einnimmt und uns für uns wichtige Tore schießt.
Wie wichtig ist der Trainer und wie wichtig ist der Umstand, dass dieser Trainer den Job jetzt schon so lange macht?
Ich glaube, der Trainer hat eine extrem positive Strahlkraft nach außen und das kann ich auch bestätigen, dass es nach innen natürlich sehr viel mitbringt, sehr viel Fachkompetenz und auch
Leidenschaft.
Ja,
nach wie vor.
Ja. Ich glaube, das sieht man auch immer am Spielfeld dran,
das
dass er
man, ja.
Leidenschaftlich dabei ist und er versucht natürlich, das auch im Alltag zu transportieren an uns und ja, wir versuchen das Bestmögliche, seine Vorgaben umzusetzen und es war die letzten Jahre immer sehr erfolgreich und Ich hoffe sehr, dass es dieses Jahr wieder so fruchtet.
Euer Ziel für die kommende Saison?
Der Klassenerhalt. Wir als vermeintlich kleiner SC Freiburg tun uns gut daran, wenn wir die Zielsetzung Klassenerhalt machen und von dort aus weiterschauen.
Wie siehst du deine Zukunft nach der aktiven Karriere? Hast du da schon was fest im Auge?
Ja, fest im Auge würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich bin ich leidenschaftlicher Fußballer und tendiere wie viele anderen auch natürlich Fußball treu zu bleiben. Da möchte ich mir doch auch noch so ein bisschen was offen lassen. Aber in welche Richtung es dann letztendlich geht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und ich hoffe, habe auch noch ein paar Jahre Zeit, da ich ja doch noch meine Leidenschaft als Fußballer ein paar Jahre nachkommen möchte.
Eins gehört.
Es geht.